habe da in der letzten Vorlesung über das künstliche Gedächtnis gesprochen. Hauptsächlich in der Form, die es in dieser klassischen Methode der Plätze und der Bilder angenommen hat. Das Allgemeinste, was man sich da merken kann oder merken sollte, das ist einfach diese Grundunterscheidung zwischen natürlichem und künstlichem Gedächtnis, dass eben ein künstliches Gedächtnis nicht einfach nur ein trainiertes natürliches Gedächtnis ist, sondern eine eigens geschaffene Konstruktion. Wir werden dann heute ich werde heute einen Fall beschreiben, wo das so ausschaut, als würde das nicht ganz stimmen, stimmt aber trotzdem. Man kann es auch eine Methode nennen, natürlich. Allerdings, wenn man sagt, das ist eine Methode, dieses künstliche Gedächtnis, dann kommt etwas aus dem Blick, dann wird etwas zu wenig betont, was sehr wichtig ist, nämlich die Konstanz und Dauerhaftigkeit der Struktur. Also nicht immer, wenn man von einer Methode spricht, ist diese Art von Dauerhaftigkeit mit gemeint. Ich könnte zum Beispiel eine bestimmte Methode haben, die Paragraphen eines Gesetzesabschnittes ihrem Sinn nach auswendig zu lernen. Und die geht so, dass ich zuerst den ganzen Gesetzesabschnitt durchlese und versuche mir dabei so viel wie möglich, so genau wie möglich einzuprägen. Dann gehe ich auf den ersten Paragraphen, bis ich den inne habe. Dann lese ich wieder das Ganze durch. Dann gehe ich auf den zweiten Paragraphen. Das wäre eine Methode, nicht? Wie man's, ziemlich blöd, aber wahrscheinlich, wenn man es versucht, würde man sie verbessern können auf irgendwas, dass man dann schaut, dass man bei einem gewissen Punkt sowieso aufhören kann oder so. Aber das ist eine Methode, die ohne so eine ganz konstante Speicherarchitektur auskommt. Denn wenn ich zum Beispiel, nachdem ich mein Jus-Studium beendet habe, dann anfange, Kochrezepte auswendig zu lernen, werde ich anders vorgehen. Dann mache ich das nicht nach demselben, die teilen sich nicht in Paragraphen ein oder so wie Gedichte in Strophen. Hingegen, wenn ich ein Adept der klassischen Methode der Plätze und der Bilder bin, dann gehe ich in beiden Fällen gleich vor. Dann habe ich immer dieselbe Struktur, in der ich die Sachen aufbewahre. Wichtig ist zu sehen, das hat sich sozusagen die Ordnung in einer gewissen Weise verselbstständigt. Das ist auch, oder diese Methode verselbstständigt die Ordnung. Das ist ja auch das, was gleich in der Antike gesehen worden ist als Anregung an der Anekdote über den Simonides. Wobei Ordnung mehr heißt als eine festgelegte Verteilung in deinem Speicher, weil es ja um die Reihenfolge geht. Und das hat mit dem primären Verwendungszweck in der Rhetorik zu tun, weil ja der Redner an die Linearität der Zeit gebunden ist und daher die Reihenfolge das Entscheidende ist. Ein Redner hat, um das zusammenzufassen, irgendwann in seinem Leben eine solche Architektur inklusive Anordnung sich einverleibt. Wenn er eine konkrete Rede vorbereitet, dann geht das durch verschiedene Stadien hindurch und als letzter Akt vor der Performance setzt er dann halt die einzelnen inhaltlichen Punkte nacheinander auf diese Plätze. Und wenn er die Rede wirklich vorträgt, in der aktuellen Performance, da kann man sich dann vorstellen, dass er im Geist diese Architektur durchwandert und sozusagen von jedem Platz, an dem er vorbeikommt, holt er das ab, was er dort vorher deponiert hat. Also dieser wichtige Punkt der festen Anordnung der Speicherplätze ist übrigens von Augustinus übergangen worden an dieser Stelle, die ich da letztes Mal nochmal vorgelesen habe. Über die Bilder sage ich jetzt im Moment nichts, da komme ich dann später nochmal ein bisschen ausführlicher. Relativ eingehend habe ich über das Schicksal dieser Gedächtniskunst im 15. und 16. Jahrhundert gesprochen, also zu einer Zeit, wo der eigentliche Zweck der Sache, die Vorbereitung langer Reden, schon in den Hintergrund zu treten beginnt. Mitte des 16. Jahrhunderts hat sich halt das Interesse an der Sache schon verschoben. Ich will eine Stelle vorlesen aus einem bedeutenden Buch, da habe ich Ihnen dann da jetzt die Angabe dazu geschrieben von Paolo Rossi, das heißt Clavis Universalis, dieses Buch. zur Mitte des 16. Jahrhunderts, ich tue das so sinngemäß wiedergeben, sind es überhaupt nicht mehr die Theoretiker der Rhetorik, die sich für die Ars Memoriae interessieren, sondern Leute wie Agrippa, De La Porta, das ist der wichtigste Autor in dieser eigentlich magischen Tradition, Giordano Bruno, haben damit sehr viel weitergehende Absichten verbunden, die sich vor allem ausdrücken in der Zusammenführung der Gedächtniskunst mit Strömungen der hermetischen Tradition, Kabbalah, Astrologie, lulische Kunst, und das Theater von Camillo, das verkörpert eben dieses Interesse, ein Modell der Welt. Man kann das an verschiedenen Details auch klar erkennen, wie sich die Sache von den praktischen Zwecken der Rhetorik entfernt hat. Da habe ich vorige Woche schon die hinderliche Gleichförmigkeit der Plätze genannt, nicht? Dass das ja eigentlich gar nicht günstig ist, wenn man sich die Sache wirklich merken will. Dann seine Auffassung, dass diese Plätze in der Weltordnung verankert sind und nicht nur im Geist eines einzelnen Menschen. Dann, damit zusammenhängend, ein Wechsel in der Funktion der Bilder, beziehungsweise dass die eigentliche ursprüngliche Funktion der Bilder wegfällt. Die hatten ja in der Rhetorik die Funktion, die Aufmerksamkeit des Redners zu konzentrieren und zu bündeln, jeweils an dem bestimmten Punkt. Aber so ein Theater ist eben in Wirklichkeit gar nicht mehr ein Instrument für die Rhetorik, sondern ist das, was an die Stelle der Rhetorik als Aufgabenbereich der Memoria getreten ist. Und es wird eigentlich dort direkt gelesen. Das ist ja fast schon wie ein Buch, weil da stehen ja auf den einzelnen Plätzen die Benennungen dieser Inhalte. Ich habe erwähnt, dass er, dieser Camillo, nach Angaben der Zeitgenossen bei den Herrschern und Mächtigen seiner Zeit Eindruck schinden wollte, indem er gesagt hat, mit diesem Theater könnt ihr zu jedem beliebigen Thema eine Rede zusammenstellen und die wird dann von der Welt selber bestätigt werden. Jetzt, ganz abgesehen davon, wie glaubwürdig das ist, so eine Ansage, kann man hier genau sehen, dass in Wirklichkeit die Funktion der Memoria schon verschwunden ist. Und wenn man das auf die Rhetorik zurückbeziehen würde, würde es ja eher in die Inventio gehören. Was er ihnen da verspricht, dass sie damit machen können, ist gar nicht, dass sie ihr Gedächtnis stützen, sondern er verspricht ihnen, dass sie da eine Rede zusammen kombinieren können. Also was klassisch eigentlich Aufgabe der Findung ist und der Organisation, Dispositio eventuell, also an dem Schnittpunkt von Findung und Disposition der Inhalte. Jeder vernünftige Mensch, der diese Geschichte hört, liest, eine Beschreibung davon liest, wird früher oder später zu der Ansicht kommen, dass das Theater, das Gedächtnistheater von Giulio Camillo in Wirklichkeit ein Kasperltheater ist. Dass es also niemals diese Zwecke wird erfüllen können, die da in Aussicht gestellt sind und eine andere praktische Verwendung sowieso nicht hat. Das ist auch von Zeitgenossen schon festgestellt worden. Was aber nicht bedeutet, dass die Sache nicht interessant wäre, sozusagen von den Motiven her, die ihn dazu veranlasst haben, und den Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Darauf werde ich jetzt dann ein bisschen eingehen in verschiedenen Hinsichten, aber ich mache davor noch einen Einschub. Nämlich zu einem Fall, zu einem bestimmten Fall, der zeitlich viel näher ist und wo man noch einmal diese Frage da so eines künstlichen Gedächtnisses, aber eben in einer ganz speziellen Konstellation, wo man glauben kann, also wo das künstliche Gedächtnis nicht unabhängig ist von natürlichem Gedächtnis, trotzdem können sie unterschieden werden. Also so ein Fall, dass es ist ein Buch, auf das ich mich beziehe, das ist geschrieben worden von einem sehr, sehr bedeutenden Forscher, also für einen der allergrößten auf dem Gebiet der Neuropsychologie des 20. Jahrhunderts. Das ist der sowjetische Neuropsychologe Alexander Luria. Der hat dieses Buch geschrieben, der hat gelebt 1902 bis 1977. Und das Buch ist eine Fallstudie und auf Englisch zuerst im Jahre 65, glaube ich, veröffentlicht worden unter dem Titel The Mind of a Mnemonist, also der Geist eines Gedächtniskünstlers. Und das ist eine Studie über einen bestimmten einzelnen Menschen. Dieser Luria, eigentlich eine der Gründerfiguren der Neuropsychologie überhaupt, dieser Luria hat einen bestimmten Menschen also über Jahrzehnte hindurch sozusagen getroffen, beobachten können und mit dem Experimente machen können. Der Name dieses Mannes ist da nicht aufgedeckt. Ich lese Ihnen das kurz aus dem Vorwort vor zu diesem Buch. I spent the summer off in the country, away from the city, through the open windows. I could hear the leaves rustling on the trees and catch the fragrant smell of grass. On my desk lay some old yellow notes, from which I put together this brief account of a strange individual. Also er sitzt da und hat halt die Aufzeichnungen über seine Kontakte mit diesem strange individual. A Jewish boy who, having failed as a musician and as a journalist, had become a mnemonist, met with many prominent people, yet remained a somewhat anchorless person, living with the expectation that at any moment something particularly fine was to come his way. Ist aber nicht. Er hat den Mann, also er erzählt dann, wie er den Mann kennengelernt hat, Jahrzehnte früher, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo der Mann als Journalist bei einer Zeitung angestellt gewesen war, nachdem er ursprünglich eine Musikerkarriere angestrebt hatte, was nicht gegangen ist, weil er eine Verletzung im Ohr gehabt hat. Und der Luria, der damals eben an der Klinik tätig war als Psychologe, hat den kennengelernt, weil der Chefredakteur der Zeitung, wo dieser Mann tätig war, ihn dahin geschickt hat. Und der Grund war folgender. Der war dort ein junger Journalist und die haben in der Zeitung jeden Tag eine Sitzung gehabt, wo alle Mitarbeiter der Redaktion beisammen waren, wie das bei Zeitungen immer ist, dass sowas gibt. Und da wurden alle Agenda des Tages für alle einzelnen Ressorts und Leute besprochen. Und dem Chefredakteur, und da sind alle immer dort gesessen, mit ihren Zetteln haben sie alles aufgeschrieben. Und dem Chefredakteur ist aufgefallen, dass dieser eine Typ sich nichts aufschreibt. Und hat dann nachher gesagt, naja, hat er gesagt, kommen Sie, und wieso schreiben Sie sich nichts auf? Das geht nicht, Sie müssen sich das alles merken. Sagt er, ja, was eh, ne? Da hat er gesagt, na, so dann Dings. Und da hat er die ganzen 5 Seiten, die sie da alle aufgeschrieben gehabt haben, die anderen hat er so runtergeradelt. Und daraufhin hat er zu ihm gesagt, wieso, wie kennen Sie das, wieso haben Sie das aufgeschrieben? Und er hat gesagt, wieso muss man sich sowas aufschreiben? Ne? Der hat dieses Ding ein paar Mal gemacht und hat gesagt, na, also passen Sie auf, mit Ihnen ist irgendwas los, gehen Sie dorthin. Ne? Dann ist dem die Geschichte erzählt worden, dem Psychologen, und der hat gesagt, na, wollen wir das mal testen, was jetzt wirklich die Kapazität dieses Gedächtnisses ist. Und die haben da so Tests mit dem begonnen und sind innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von ein paar Tagen, wo sie immer so Tests gemacht haben, so Tabellen mit sinnlosen Zahlen, Anordnungen, sinnlose Silben und so weiter. Innerhalb von 2-3 Tagen war denen klar, dass es aussichtslos ist, eine Grenze herauszufinden für die Kapazität dieses Gedächtnisses. Also ich kürze die Geschichte jetzt ein bisschen ab. Das ist so, dass der dass die dann monatelang mit dem Tests gemacht haben, unglaublich, also riesige Tabellen, und die haben dem das Blatt hingehalten, der hat sich angeschaut, so wie ein normaler Mensch so ein Blatt anschaut, schaut sich das durch, so was man glaubt, dass man die Zeit braucht, dass man das durchliest, ja, also 100 Zahlen in der Spalte, dann weiß ich wie viele Buchstaben in der nächsten und so weiter. Dann haben sie das Blatt weggegeben, dann hat er kurz mal nach rechts, nach links geschaut und dann hat er das Ganze aufgesagt. Und da haben die unzählige solche Tests gemacht und im Nachhinein sind sie drauf gekommen, dass 15 Jahre später der noch immer jeden Einzelnen von denen können hat. Ja, der hat sagen können, wann er die ersten 3 Wörter oder die ersten 3 Buchstaben gehört hat, hat er gesagt, na, das war damals in dem Jahr. Und Sie haben damals diese komische Krawatten angehabt, ne, wenn ich mich erinnere. Und so hat er das noch immer runterradeln können. Und da ist es eben sehr interessant, wie der das gemacht hat. Der hat das eben, ohne dass es ihm beigebracht worden wäre, trotzdem auf dieselbe Art gemacht, wie es diese Methode der Bilder und Plätze vorschreibt. Das hat bei ihm genau, im Prinzip genauso funktioniert. Ich lese Ihnen da jetzt ein kleines Stück vor. Wenn es, das ist das Kürzel für den Namen, also wenn der eine lange Serie von Wörtern durchgelesen hat, dann hat jedes Wort ein Bild hervorgerufen in ihm und er hat diese Bilder dann verteilt in einer bestimmten Anordnung und da steht dann, most often, he would, also er hat das gemacht, dass er das Bild dafür eingesetzt und dann hat er das Bild irgendwo in einer Anordnung deponiert. Da sagt er, most often, and this habit persisted throughout his life, he would distribute them along some roadway or street he visualized in his mind. Also er hat Straßenzüge in Moskau benutzt, sozusagen als diese Architektur und hat dort diese Bilder deponiert und dann hat er es wieder runtergelesen. Also weil ich da heute so spät dran bin, kann ich das nicht ausführen, aber Sie verstehen. Der ist von selber, ohne dass es ihm jemand beigebracht hätte, in unbewusster Weise auf diese Methode gekommen. Typisch ist auch, wenn er einen Fehler gemacht hat, wie er erklärt, warum dieser Fehler entstanden ist. Manchmal waren kleine Fehler dabei. Und wenn es ein Fehler war, dann ist er darauf aufmerksam gemacht worden. Und dann hat er das kommentiert, wie der Fehler entstanden ist, damit, dass das Bild sich zu wenig deutlich abgehoben hat von dem Untergrund, wo er es hingesetzt hat. Das ist genau dasselbe, was in der Logica ad Herennium steht, dass man aufpassen muss, dass es hell genug ist, dass die Bilder scharf genug sich abheben. Also das ist wirklich ganz, ganz erstaunlich. Und dieser Mann ist dann im Laufe der Bekanntschaft mit dem Psychologen, hat sich der wirklich entschlossen, den Journalismus und die anderen Sachen, die er da noch in Aussicht gehabt hätte, als berufliche Karriere aufzugeben und eben ein professioneller Mnemonist, Gedächtniskünstler zu werden, also aufzutreten. Der ist dann über Jahre und Jahrzehnte lang auch international aufgetreten. In Varietés oder bei eigenen Veranstaltungen. Herr Sowieso wird heute um 15 Uhr Ihnen zeigen, dass er ein unendliches Gedächtnis hat. Da sind die Leute im Saal gesessen, haben ihm Wörter oder Zahlen angesagt, dann hat er gesagt, stopp an einem bestimmten Punkt, dann hat er das memoriert. Da sage ich Ihnen jetzt nur noch ganz etwas ganz, ein lustiger Aspekt, was für den zu einem Problem geworden ist, der hat nie ein Problem gehabt, sozusagen sich die Sachen zu merken. Ein wirkliches Problem wurde für ihn das Vergessen der Sachen. Es ist ihm dann passiert, dass er, wenn er, wird das sehr genau beschrieben, wenn er an einem Tag mehrere solche Vorstellungen gehabt hat, dass er dann die Konstruktionen, die er bei der ersten Vorstellung benutzt hat, wenn da eine Ähnlichkeit in der dritten war, dass ihm die sozusagen danach vorgekommen sind. Ja? Dass er sozusagen die einzelnen Strukturen, die er sich da für jeden Anlass gebildet hat, durcheinander gekommen sind. Und das wurde zu einem Problem für ihn und er hat nach einer Lösung dafür gesucht, wie er das vergessen kann. Also wie er. Und das ist eine sehr, sehr interessante und lustige Geschichte. Der erste Weg, der eine Zeit lang funktioniert hat, hat darin bestanden, dass er es aufgeschrieben hat. Das hat ihn entlastet. Er hat sozusagen das Aufschreiben genau zu dem gegenteiligen Zweck benutzt, zu dem wir es benutzen. Wir schreiben was auf, damit wir es uns merken können. Und der hat sich's aufgeschrieben, damit er es vergessen kann. Wenn es ein Papier war, hat er das Gefühl gehabt, er braucht es nicht mehr im Kopf haben. Na, dann war es auch wirklich, hat auch wirklich funktioniert eine Zeit lang. Der hat sich nach der Seance, hat er ein Papier genommen, hat sich das alles aufgeschrieben, was er dann noch in seinen Kopf gehabt und damit war das weg und es hat ihn nicht mehr gestört beim nächsten Mal. Verstehen Sie? Und ab einem gewissen Zeitpunkt, so nach 1,5 oder 2 Jahren, glaube ich, steht da drinnen, hat das nicht mehr funktioniert. Jetzt hat er wieder nachdenken müssen. Und die Lösung, auf die er da gekommen ist, war, und die hat auch wieder eine Zeit lang funktioniert, die hat darin bestanden, dass er sich das wieder aufgeschmiert hat und dann hat er das verbrannt. Zuerst hat er damit versucht, dass er diese Papiere, auf die er das aufgeschrieben hat, zusammenknüllt und wegschmeißt. Das war aber nicht wirklich erfolgreich, sondern wenn er sie verbrannt hat, dann hat es eine Zeit lang wieder genützt. Das ist ein sehr lesenswertes Buch, das eine gewisse Zeit recht populär war. Es gibt ein Vorwort dazu von Jerome Bruner, das ist überhaupt einer der bedeutendsten kognitiven Psychologen, vor allem auf dem Gebiet der Entwicklungspsychologie, also quasi selbe Stufe wie Piaget. Ist eine lesenswerte Angelegenheit. Ich habe es jetzt nur zur Bestätigung dessen ein bisschen skizziert, damit man sieht, dass das was ist, was wirklich funktionieren kann. Hier, auch bei normalen Menschen, hier ist eben der Sonderfall, dass es künstliches Gedächtnis ist, aber dass der das künstliche Gedächtnis natürlicherweise besessen hat. Und das ist eine echte Ausnahme. Normalerweise muss man das lernen, aber Sie können es auch selber probieren. Es funktioniert immer noch, die Sache. Wenn man sich die Mühe gibt, ein paar Wochen sich da zu konzentrieren, dann hat man eine lustige Sache bei einer Party, wo mehr als 20 Leute sind. Dann kann man das wiederholen, was der Simonides. Gut, jetzt zurück zu dem Camillo. Also ein Punkt der Abweichung von dem ursprünglichen Zweck der Ars Memoriae ist ja eben das kombinatorische Motiv. Wenn in der Rhetorik, die Kombinatorik einen Platz haben sollte, dann eigentlich ja nicht in der Memoria, sondern am Schnittpunkt von Inventio und Dispositio, würde man sagen, kann einem die Kombinatorik helfen. Wenn man sagt, man hat so und so viele Möglichkeiten, etwas über dieses Thema zu sagen. Möglichkeit A habe ich ja 5-mal benutzt, das will ich nicht, das kennen die Leute schon, ich will ihnen was Neues. Was gibt es noch? Ne? Dann kann man so quasi ansatzweise kombinatorische Ideen verfolgen. Hier hat das kombinatorische Motiv einen externen Hintergrund. Bei Camillo bleibt das auch wirklich relativ weit im Hintergrund, nämlich in der damals 15., 16. Jahrhundert erneuerten Aufmerksamkeit auf die Ideen von Raimundus Lullus. Ich weiß nicht, wie weit Sie mit dem vertraut sind oder Ihnen der Ausdruck was sagt. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, sollte im Philosophiestudium eigentlich als Person in der Philosophiegeschichte irgendwo erwähnt werden. Raimundus Lullus, die lullische Kunst, ein geistlicher Intellektueller des 13., frühen 14. Jahrhunderts, ich glaube im ersten, zweiten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts ist er gestorben, in Mallorca, ein sehr universell gebildeter und orientierter Intellektueller, der im ganzen Mittelmeerraum herumgereist ist, universal gebildet, orientiert in christlichen, hebräischen, klassisch-antiken und arabischen Traditionen, hat viele Sprachen können. Und der hat wirklich eine universale Kombinatorik konzipiert. Das ist eine Sache, die bei ihm mit Rhetorik eigentlich nichts zu tun hatte. Es geht da um verschiedene Typen von Inhalten, die auf verschiedene Weisen kombiniert werden und dann bestimmte Aussagen zulassen und andere Aussagen verwerfen. In seiner vollen Gestalt funktioniert dieses System so mit übereinandergelegten Kreisen, auf denen bestimmte Items sind, die verdreht man dann und dann schaut man, dann kann man sehen, ob bestimmte Kombinationen dieser Items zulässig sind oder nicht. Da liest man dann ein Resultat ab. Also ein einfaches Beispiel, das wäre so eine Figur, wo man die Elemente und die einfachen elementaren Qualitäten nach Aristoteles hat, also da hat man die, nicht? Ignis, Aqua, Terra und Aer, und da haben's die einfachen Qualitäten, Trockenheit, Feuchtigkeit und so. Und dann da so eine Art und drüber gelegt, Combinatio possibilis, Combinatio impossibilis, dann haben sie drüber gelegt, so was Ähnliches wie ein logisches Quadrat, und das verschiebt man jetzt gegeneinander, dreht man, und dann kann man schauen, was für Aussagen, weiß ich, Wasser ist trocken, ob diese Aussage so quasi zulässig ist oder nicht. Das ist aber sehr, sehr viel komplexer natürlich. Es gibt auch Tafeln, wo andere Unterscheidungen, hier hat man sozusagen die Grundunterscheidungen ganz konventionell aus dem Aristoteles herausgenommen, die Elemente und die Qualitäten. Man kann auch andere Unterscheidungen nehmen, das interpretiere ich jetzt nicht mehr, wo es um grammatische Differenzen gibt. Das ist ganz, ganz interessant, also wo man eben doch bonitas und bonum, die Gutheit und das Gute oder das Adjektiv gut, es ist eher das Adjektiv gemeint, also es geht weniger um den Unterschied zwischen Gutheit und das Gute, wo man das Gute als ein Individuum, als eine Sache nehmen würde und die Gutheit als eine Abstraktion davon, sondern in Wirklichkeit geht es um die Gutheit und um das Adjektiv, was man daran erkennen kann, dass bei voluntas volens steht, das Partizipium steht. Also kann man annehmen, dass es bei den anderen Dingen auch um sozusagen das Adjektiv geht. Und die könnte man jetzt auch wieder gegeneinander verschieben und dann geben die Buchstaben Anweisungen, wie man noch andere Dimensionen dazu nehmen kann. Diese Ideen von Lullus zu seiner universalen Kombinatorik, die haben einen immensen Einfluss immer wieder gehabt. Die sind zeitweise vergessen worden und haben dann immer wieder großen Einfluss gehabt. Also die bedeutendste Figur in der Wirkungsgeschichte der lullischen Kombinatorik ist Leibniz. Der hat den sozusagen als einen Hero verehrt mit seine Idee einer Charakteristika Universalis, und der hat ja auch wirklich so kombinatorische Ideen gehabt. Das ist alles von dem Lullus inspiriert. Wenn man sich fragt, welche Rolle diese Ideen bei der Transformation der Gedächtniskunst gespielt haben könnten, weil selber hat das mit Gedächtnis bei dem Lullus eigentlich nichts zu tun, dann ist die simpelste Antwort einfach die gemeinsame Zugehörigkeit oder Subsumption unter den Oberbegriff Ordnung. Hier geht es um Ordnung und dort geht es um Ordnung. Im konkreten Fall, Camillo betreffend, kann man viel mehr eigentlich nicht sagen. Bei anderen Autoren gibt es viel spezifischere Einflüsse. Also noch einmal, erinnern Sie sich, was Cicero zu der Anekdote über den Simonides gesagt hat. Sie zeigt, dass das Wichtigste beim Gedächtnis die Ordnung ist. Und da geht es halt bei der Rhetorik um den partikularen Zweck des Memorierens dieser oder jener Rede. Und hier geht es um kosmische Ordnung, was natürlich was anderes ist. Aber jetzt für den Hintergrund der da in der Zeit zwischen dem Lullus und bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, für diesen Zeitraum, was da sozusagen als Motiv sehr, sehr wichtig ist. Irgendwo soll doch, obwohl dieser Unterschied besteht zwischen kosmischer Ordnung und der partikularen Anordnung von Redeinhalten, irgendwo auf einer bestimmten Ebene soll doch tatsächlich die Rede die Ordnung der Welt spiegeln können. Irgendwo wird doch angestrebt, dass die Rede sozusagen eine wahre Rede im Sinne der Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Aufbau des Kosmos sein soll. Aus christlicher Sicht, und die meisten Autoren, die man da behandelt, sind solche, die, auch wenn sie aus jüdischen Gemeinschaften kommen oder aus dem arabischen Raum, dann in dem christlichen Zusammenhang denken. Aus christlicher Sicht ist dieser Nexus von Wort und Ordnung sowieso Grundlage der Schöpfung überhaupt. Weil im Anfang eben das Wort war und das Wort es war, was die Welt geschaffen und geordnet hat. Also sehr, sehr wichtig, dass man auf eine bestimmte Zeile in dem Anfang des Johannesevangeliums schaut, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und dann die Zeile, im Anfang war es bei Gott. Und dann, alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Also alles, was ist, der ganze Aufbau ist durch das Wort. Ne? Und wichtig ist diese kleine Zeile dazwischen, im Anfang war es bei Gott. Also, und es ist sehr, sehr wichtig zu sehen, dass diese Botschaft etwas ist, was für sich genommen konstant bleiben kann und auch verständlich bleiben kann, trotzdem zugleich zugänglich für sehr verschiedene Deutungen offen ist. Genau genommen auch solche Deutungen geradezu herausfordert. Also ein wichtiger Punkt ist, dass dieses in der Genesis, diese Stelle, und Gott sprach, es werde Licht, Vayomer, er sprach. Ja? Auch wenn man sich, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Also auch wenn man sich zumindest bis zur Erfindung und massenweisen Verbreitung des Word-Service Alexa keine präzise Vorstellung, jetzt können wir aber bis vor kurzem nicht eine präzise Vorstellung davon machen konnte, wie das funktioniert, so ist es doch eine klare Aussage. Und man kann auch annehmen, dass das Evangelium nach Johannes davon inspiriert ist. Aber wir stehen vor einer gewissen Herausforderung. Das ist eine einfache Sache. Aber es ist eine kleine Herausforderung, wenn Sie sehen, dass an den sehr, sehr vielen Stellen im Buch Exodus, wo der Herr zu Moses spricht, das gleiche Wort verwendet wird. Vayomer. Und er sagte, das ist dasselbe Wort, und er sagte zu Moses, das und das und das, und dann gibt er ihm seine Orders. Da handelt es sich aber, auch wenn hier Anweisungen gegeben werden, doch um etwas ganz anderes. Hier handelt es sich um Mitteilung in einer Sprache, die von beiden Partnern verstanden wird und geteilt wird. In der Schöpfungsgeschichte bewirkt das Wort einfach unmittelbar, dass Licht wird. In den Mitteilungen an Moses steht zwischen dem Gebot und der Wirkung immer das Verstehen der Menschen. Und dieses Verstehen, dadurch, dass das dazwischen tritt, ist die Übertragung auch alles andere als sicher. Die ist überhaupt nicht sicher, die ist sozusagen permanent gefährdet durch Missverstehen, Missachtung der Gebote des Herrn durch das Volk, was ja auch dadurch höchst lebendig bezeugt wird, dass das ganze Alte Testament ja im Grunde aus nichts anderem besteht, als der Erzählung, wie das Volk die Gebote des Herrn missachtet hat und immer wieder nur durch Drohungen und die furchtbarsten Strafen auf den rechten Weg zurückgebracht werden konnte. Sie haben ja dauernd dagegen verstoßen und sind dafür immer wieder bestraft worden. Gleichwohl ist das Wort jetzt da. Es ist da, also auch wenn man sagt, es wird missachtet oder missbraucht, es ist jetzt einfach unter den Menschen, in unserer Sprache. Und die Frage ist, eine Frage, die Theologen in dieser Zeit wirklich wie kaum eine andere beschäftigt hat, ist das jetzt Wort in demselben Sinn, wie das Wort, aus dem alles geworden ist? Ist diese Sprache die gleiche? In der diese Anweisungen an uns Menschen gegeben worden sind. Ist daher unsere Sprache von der Art, dass, wenn wir sie richtig gebrauchen, sie den Aufbau der Welt, wie sie geschaffen worden ist, wiedergeben könnte? Also das ist das enorme theologische Interesse an dieser Frage, da wie man sagt, adequatio rerum et verborum, die Entsprechung zwischen den Wörtern und den Sachen. Gibt es die? Nämlich gemessen an dem Maßstab, dass Gott sagen konnte, es werde Licht und es wurde Licht. Da gibt es von selber diese Übereinstimmung. Ist unsere Sprache von der Sorte, dass wir uns da sozusagen einblenden können in diesen Zusammenhang? In irgendeiner, wie immer nebulosen Form steht diese Art von Annahme, ne? Hinter den Ideen von Lullus und auch hinter dem ganz im Grunde eigentlich ganz anders orientierten Theater des Giulio Camillo. die Strategien, mit denen man versucht hat, dieser Annahme gerecht zu werden, die können allerdings sehr verschieden sein und sehr verschieden können auch die Ziele sein, die man dabei verfolgt. Also der Kern der Fragestellung ist relativ klar, aber in welche Richtung man geht, wenn man die Anregung aufnimmt, das ist sehr verschieden. Kann ich nicht ausführlich sagen. Ich sage mal zu den Strategien nur ganz grob etwas zu zwei unterscheidbaren Typen. Ein Typ, wie man diese Anregung aufnehmen kann, könnte man nennen, das ist der Weg der Forschung. Das ist der Gedanke, die gewöhnliche Sprache, die wir sowieso schon haben und die wir in einer langen Geschichte sowohl weiterentwickelt wie auch beschädigt haben, sowohl weiterentwickelt wie auch ramponiert, verschlampt haben, diese gewöhnliche Sprache zu reformieren, uns der gewöhnlichen Sprache zuzuwenden, zu schauen, was ist da sozusagen eine formale Grundstruktur, wie kann man die gewöhnliche Sprache verbessern, speziell um sie den Anforderungen einer systematischen Erforschung der Struktur des Kosmos anzupassen. Diese Art von Reformstreben endet dann letztlich mit einem ersten Höhepunkt im 17. Jahrhundert und dann bei Descartes und dann auch im 20. Jahrhundert wieder bei der Entwicklung von Kunstsprachen, die gar nicht mehr so sehr der Mitteilung dienen, also bei denen der Zweck der Mitteilung in den Hintergrund getreten ist, sondern die speziell zugeschnitten sind auf den Zweck, die wirklichen Beziehungen in der Welt abzubilden. Das ist eine Strategie, die man sagen kann, unsere Sprache, das ist unsere Sprache, die ist uns letztlich von Gott gegeben worden oder irgendwie sowas. Was wir damit gemacht haben, hat nicht dazu geführt bis jetzt, dass wir sagen können, wir können uns auf den Standpunkt dessen stellen, wir können uns da einblenden, durchschauen in diesem Zusammenhang der Schöpfung. Also müssen wir an dieser Sprache aus dieser Sprache was hervorholen, Ressourcen suchen, die diese Sprache hat, um wirklich wiederzugeben, was, also Carnap, der logische Aufbau der Welt, das ist sozusagen ein Titel, der eigentlich das schon sagt, ne? was da verlangt wird, ne? Die Struktur von Sprachen zu untersuchen, die eine Grundstruktur im Aufbau der Welt wiedergeben könnten. Die Strategie läuft also in einer gewissen Weise darauf hinaus, den Weg zurückzuspulen, der zwischen diesen beiden Verwendungen des Wortes und er sagte, Vayomer, liegt von der Genesis zum Exodus, zu der Mitteilung an den Menschen wieder zurück auf den Zweck, nur zu sehen, wie es wirklich was er da wirklich hergestellt hat, wie er die Welt geschaffen hat. Aber ohne dass ernsthaft in Aussicht gestellt würde natürlich, dass wir wieder bei dem Wort Gottes landen. Also sozusagen eine Rückspulung in derselben Richtung, aber nicht auf denselben Platz zurück. Im Gegenteil, ist ja immer wieder von Leuten, die diesen Prozess beobachtet haben, gefühlt worden, dass wir, wenn wir den zu Ende gehen, in einer sehr großen Einsamkeit landen würden, in der überhaupt niemand mehr zu uns spricht. Das ist sozusagen die immer wieder relevante Reflexion von Blaise Pascal in dieser Sache gewesen. Es gibt aber auch einen ganz anderen Weg von dieser Annahme einer Konvergenz da auszugehen, nämlich den Weg der Entzifferung. Nicht den Weg der Forschung, sondern den Weg der Dekodierung. Die Sprache, wie sie uns gegeben wurde, nicht zu reformieren und aus eigener Kraft für den Zweck herzurichten, dass wir entdecken, was in der Welt tatsächlich der Fall ist, also nicht zu reformieren, sondern auf ihre ursprüngliche Struktur hin zu entziffern, zu deuten. Auf diesem Weg sind sehr verschiedene Substrategien wieder denkbar, die unter anderem auch darin voneinander abweichen, wie sie auf die Sprachenvielfalt reagieren. Also wie sie sozusagen mit dem Faktum Babel umgehen. In der christlichen Tradition, vor allem in den sogenannten konziliatorischen Strömungen der christlichen Tradition, da wird eben angenommen, dass in allen Sprachen im Grunde dasselbe geoffenbart ist. Also dass man, also diese Idee zum Beispiel von der Anima Naturalita Christiana des Plato, der avant la lettre und vor der Zeitenwende schon Ideen gehabt hat, in der Sprache selbst, hat sich immer schon geoffenbart, was dann aktuelle Offenbarung wurde, hat schon sozusagen christliches Gedankengut, ohne dass es gewusst hat, verarbeiten können. In allen Sprachen offenbart sich in einer gewissen Weise dasselbe. Das ist ein Weg, der auch über logische Strukturen führen kann, der auch erlaubt, Aspekte des ersten Weges, also des Weges der Forschung, zu integrieren. Alternativen sind eben die Suche nach irgendeiner Ursprache. Also da sucht man zuerst im Hebräischen, dann hinter dem Hebräischen in noch älteren Traditionen, in asiatischen Traditionen, mit der Integration von heidnischen Traditionen. Da gibt es in dieser Zeit einen besonderen Kult, ein besonderes Tamtam, das sehr, sehr wichtig ist, um die Hieroglyphensprache der Ägypter, also so einen Ägypten-Kult gibt es da, dass das eine noch ursprünglichere Sprache gewesen sein muss und wo haben die her. Da gibt es dann auch eigene Mythen darüber. In diesem Zusammenhang tritt dann auch die Kabbalah ein, so als eine Methode, so eine Ursprache zu erkennen über die Arithmetisierung von überlieferten Schriften. Die Schrift kriegt da eine besondere Bedeutung. Da kann ich jetzt nicht viel darüber sagen. Es gibt ein tolles Buch, das sich mit diesem Zusammenhang in der Periode beschäftigt, Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea. Und das hat diesen ganzen Zusammenhang, das fängt auch an schon mit dem Raimundus Lullus als Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das übersetzt ist und wenn, in welche Sprachen. Auf dieser Seite des Dekodierens, ja, also nicht der Weg der Forschung, sondern der Weg der Entzifferung, der Weg nach so einer ursprünglichen, perfekten, das Wort perfekte Sprache lässt hier beides offen. Ne? Die große Unterscheidung, die ich gemacht habe zwischen Weg der Forschung, Weg der Dekodierung. Aber auf dem Dekodierungsweg sind in mehrfacher Weise auch platonische Einflüsse natürlich zu verarbeiten. Also die Anregung durch den Gratilos, wo es um die Frage der Etymologie geht, ob man sozusagen in der Lautgestalt der Wörter eine Beziehung auf die Sachen entdecken kann und natürlich auch in der allgemeinen philosophischen Einstellung oder Annahme, dass es möglich sein müsste, die Rede an die Wahrheit eines ewig gleichen Seins sozusagen anzupassen. Also das, was im platonischen Sinn oder im prononciertesten platonischen Sinn Dialektik eigentlich heißt. Was die Ziele betrifft, die man verfolgen kann. Jetzt habe ich über die Wege sozusagen, über die Methoden, die Wege, die man einschlagen kann, wenn man ausgeht von dieser Konvergenz von menschlicher Sprache und Schöpfungssprache gewissermaßen. Und was sind die Ziele, die man dabei... Die Ziele können sehr verschieden sein. Und da ist es noch viel komplizierter. In einer klassisch antiken, insbesondere aristotelischen Tradition, ist einfach die Einsicht, die Theoria, selbst ein Ziel, ein selbstgenügsames Ziel. Also braucht nicht noch ein Ziel außerhalb ihrer selbst. Die theoretische Einstellung ist ein Ziel und kann auch noch eine Spur konkreter verstanden werden als eine in sich konsistente und ausreichende Lebensform. Eine Anschauung von dem wahren Aufbau und Zusammenhang des Kosmos zu haben, von der Integration der geschichtlichen Welt in den Kosmos vor allem, das ist ja immer eine große Frage, das ist etwas, wonach um seiner selbst willen zu streben sich lohnt. Also das ist wirklich ein Ziel, das nicht einen äußeren Zweck noch dazu braucht. Bei vielen antiken Autoren ist es das Höchste, was man überhaupt anvisieren kann. Aber man kann die Einsicht auch als nicht selbstgenügsam, sondern als instrumentell ansehen. Und dann ist es im Grunde letztlich wohl immer Macht, auf die eine oder andere Weise verstanden, was das Ziel ist. Ein adäquates Bild von der Einrichtung des Kosmos zu haben, ermöglicht vielleicht auch, zumindest partiell, planvoll in diese Ordnung eingreifen zu können. Das kann man graduell sehr verschieden verstehen. Es muss ja nicht immer gleich um eine verbesserte Neuschöpfung gehen. Wäre schon großartig sehen zu können, was genau die Reichweite, was genau das weltverändernde Potenzial eines Eingreifens wäre. Unsere Position in dieser Ordnung optimieren können. Das ist die Richtung, in die sich die magischen Deutungen, ne, die magischen Ausdeutungen oder die magischen Traditionen, die von dieser Koinzidenz von Wörtern und Sachen sich inspirieren lassen, in die sie gehen. Wenn wir in der Dekodierung des ursprünglich göttlichen Sprechens Erfolg haben, dann müssten wir doch eigentlich die schöpferische Kraft des Wortes wieder erlangt haben. Und daher der enge Zusammenhang zwischen diesen spekulativen Derivaten der Mnemotechnik und der Magie. Also dort, wo die Mnemotechnik so in so Sachen wie dieses Camillo-Theater oder wir werden dann den Giordano Bruno sehen, wo das in diese Richtung aufgefasst wird und nicht mehr mit der Rhetorik zu tun hat, dann kommen die fast alle immer in eine sehr starke Nähe zur Magie. Aber, und das ist die Schwierigkeit, hier genauer zu differenzieren auf dieser Ebene der Ziele, aber der Erfolg der modernen Wissenschaftsauffassung besteht ja auch genau darin, die Verbindung von Wissen und Macht erkannt zu haben. Also erkannt zu haben, in welch hohem Grad sozusagen die effektive Erkenntnis von dem geplanten Eingreifen in die Naturabläufe abhängt. Also in der modernen Auffassung des Experiments als Provokation und nicht bloß als Sammlung von Erfahrung und so weiter. Die Amalgamierung von mathematischem Entwurf und experimenteller Praxis, die also beispielgebend bei Galilei vorliegt. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, dass das, wo, da muss man genau hinschauen, dass man sieht, wo das prinzipiell andere ist. Warum das eine von uns heute nicht ganz zu Unrecht als Klimbim abgetan werden kann und das andere als die Geburt einer erfolgreichen Auffassung von Wissenschaft. Also, so weit, so gut. Jetzt sage ich zum Abschluss des Schwerpunkts Gedächtniskunst noch ein paar Worte zu Giordano Bruno. Insbesondere, also 1548 bis 1600 hat er gelebt und in der Zeit von 1502, also in den etwa 10 Jahren, von 1580 bis 1590 hat er eine ganze Menge untereinander relativ verschiedener, aufwendiger Abhandlungen zu Fragen der Mnemotechnik geschrieben und auch publiziert und sich wirklich mit der Entwicklung von Systemen beschäftigt, die darauf aufbauen und die auch keineswegs nur so eine einfache Sache sind wie dieses Memory Theater von Giulio Camillo. Also abgesehen davon, dass das sicher der für uns faszinierendste und bedeutendste Philosoph des 16. Jahrhunderts gewesen ist, ganz bestimmt der faszinierendste Autor in der Spätgeschichte der Gedächtniskunst. Insofern nämlich, also sehr vieles von dem, was bei den anderen, wie etwa Della Porta oder Camillo, so Einflüsse sind, im Hintergrund wirken, nach vorgezogen hat und explizit gemacht hat. Aber auch insofern er in vielen Richtungen viel weiter gegangen ist als die anderen. Also ein entscheidender Punkt, wo es sich um dieses Hervorziehen, explizit machen handelt, das ist eben die Integration von Kombinatorik, Logik und Gedächtniskunst. Während das bei dem Camillo nur die Behauptung war, dass man da halt jetzt Reden verschiedenster Art aus diesen Inhalten zusammenstellen kann, so hat Bruno wirklich konkrete Verfahren entwickelt oder sich einfallen lassen, wie man die Inhalte nach bestimmten Regeln zueinander in Beziehung zu setzen hat. Und da hat er eben bei Lulus angesetzt. Sie haben diese Illustration gesehen, wie so etwas Ähnliches wie ein logisches Quadrat über die Anordnung von Grundbegriffen der aristotelischen Physik gelegt werden kann. Und dann liest man verschiedene logische Beziehungen ab. Logisch bedeutet in diesem Zusammenhang, in Bezug auf diese eine Tafel, die da, ne, war das? Logik bedeutet in diesem Zusammenhang aber wirklich genau nur das, was es im Rahmen einer aristotelischen Tradition bedeuten kann. Mögliche Propositionen, das Subjekt-Prädikat-Struktur. Bruno hat den Gedanken aufgegriffen, aber von Motiven der Gedächtniskunst. Ja, da tritt das jetzt echt zusammen. Da kann man sehen, wie die beiden Dinge zusammenkommen. Von Motiven der Gedächtniskunst her verwandelt diese Idee. Und das Lustige ist, dass er dabei sich total an einem Motto orientiert hat, das er dem Aristoteles selber entnommen hat. Also bei diesem Hinausgehen über diesen aristotelischen Rahmen sich an einem Spruch des Aristoteles orientiert hat, den wir auch schon kennengelernt haben in dieser Vorlesung, nämlich diese Aussage, dass es gar kein Denken ohne Bilder gibt. Wenn Sie sich erinnern, in diesem Peripsyches und über dieses Organ der gemeinsamen Wahrnehmung, da kommt das vor. Und so hat Bruno eben nicht Begriffe, sondern tatsächlich Bilder, das ist die Anlehnung an die Gedächtniskunst, als das verstanden, was da in so einer Kombinatorik verschoben und kombiniert werden sollte, und zwar in einem gegliederten Raum. Können Sie folgen? Das ist jetzt mal abstrakt. Der hat also die Idee gehabt, wir müssen das auf Bilder aller Art erweitern können, was der mit Begriffen macht und außerdem in dem engen, eingesperrt in das enge Korsett der aristotelischen syllogistischen Sätze, die ja immer Subjekt, Prädikat und so. Auch ein Grund dafür, dass ich da diese zweite Tafel gezeigt habe, wo man den Unterschied zwischen dem Eigenschaftswort und dem Substantiv sehen kann, nicht? Weil das ermöglicht eben dann die Bildung solcher Sätze wie der Wille ist gut, nicht? Wenn man das verschiebt, wenn man das gut von Bonitas weggibt und zu der Voluntas schiebt. Ne? Also Bilder in einen gegliederten Raum, der jetzt dann die Entsprechung zu der Architektur seines Gedächtnisraumes wäre. Und das Auflegen oder das Depot eines Bildes auf so einem bestimmten Ort hat er in Analogie zur Logik als die Beziehung von Subjektum und Adjektum verstanden. Aber das sind eben nicht Prädikate, das sind nicht Allgemeinheiten, sondern das sind Bilder. Das eine ist das Subjektum, das druntergelegte, und das draufgelegte, das Adjektum. Das funktioniert so wie das Deponieren der Bilder in der Gedächtniskunst. Also der Paolo Rossi, auf den ich vorher verwiesen habe, der hat dafür das Wort Logica Fantastica geprägt. Also eine Logik der Bilder, der Imagination. Nicht? Also, das sind ganz grob die Grundlagen der Amalgamierung von Gedächtniskunst, Kombinatorik und Logik bei Bruno. Aber das ist nicht das Originelle bei ihm. Das ist sozusagen der Rahmen. Das Originelle beginnt damit, dass er die Plätze geometrisch definiert hat. Also er hat die Plätze nicht sozusagen einfach willkürlich als irgendeine Art von Ort, sondern als geometrische Figuren interpretiert, wie zum Beispiel in bevorzugter Weise Quadrate oder Kreise. Ja, also die Plätze sind Quadrate oder Kreise, die sind Figuren, geometrische. Und der Witz dabei, den er auch wahrgenommen hat, den nicht wir konstatieren, sondern was für ihn dabei der Witz war, ist nicht so sehr, dass das Aussehen so eines Platzes jetzt in geometrischer Sprache statt in der Sprache der Architektur beschrieben wird. Also dass man jetzt sagt Fünfeck statt Fensterbrett, nicht? Wie in den ursprünglichen Beispielen, da lege ich das her. Sondern der Witz ist, dass so eine Figur jetzt natürlich immer schon mehr als nur ein Platz in einem Raum ist, nämlich selbst Raum ist. So eine, die visuellen Elemente so einer Figur, die visuell ins Auge springenden Elemente so einer Figur, die Eckpunkte und Seiten bei einem Quadrat, das Zentrum und der Umfang eines Kreises, stehen in gesetzmäßigen Beziehungen zueinander. Die sind nicht willkürlich wie da das Fensterbrett dort, der Tisch dort, der Monitor. Und weil diese Gesetzmäßigkeiten allgemeiner Natur sind, so können die Orte auch immer in einer regelmäßigen Weise ineinander projiziert werden. Ich kann zu dem Quadrat, das ich mir da ausgesucht habe, den Umkreis bilden und die Diagonalen des Quadrats jetzt als Durchmesser betrachten. Ich kann in die Dreiecke, die von den Diagonalen gebildet werden, in Kreise zeichnen, in denen sich das Quadrat wiederholt, von dem ich ausgegangen bin und so weiter. Also die stehen sozusagen in einer gewissen Weise, sind alle Orte können verschieden gemacht werden und trotzdem von vornherein, ohne dass ich die erst erfinden müsste, in gewissen Regeln ineinander geschachtelt und transformiert werden. Das heißt auf gut Deutsch, jeder Platz in diesem Raum kann auch selber Raum sein. In jedem Teil das Ganze gefunden werden und jeder Raum als Platz in einem erweiterten Raum gesehen werden. Das ist die eigentliche Folge dieser Geometrisierung. Das ist eine Analogie, das ist eine starke Analogie natürlich, eine Analogie, Entsprechung, eine wirkliche Entsprechung zu seiner Haltung in kosmologischen Fragen, der Auflösung der Sphärenarchitektur in ein sozusagen unendliches, überall sich gleiches Universum, in einen Kosmos, der sozusagen unendlich ist und wo die Sterne nicht, wie dieses berühmte Zitat lautet, wo die Sterne nicht angepickt sind an ihre eigenen Sphären, sondern sich wie Vögel frei bewegen können in diesem unendlichen Raum, wo an jeder Stelle sozusagen alles gefunden werden kann. Ne? Der korrespondierend dazu wird natürlich jetzt auch die Unterscheidung zwischen Plätzen und Bildern durchlässig. Wenn wir solche Orte haben, dann übertragen sich die geometrischen Beziehungen ja in einer gewissen Weise auf die Bilder. Die geometrischen Beziehungen, die an so einem Ort hervorgehoben sind, können auf die Bilder übertragen werden. Die Beziehung von Ort und Bild ist nicht willkürlich. Und so kann man interne inhaltliche Beziehungen zwischen den einzelnen Items artikulieren, die viel, viel reicher, viel unendlich, viel differenzierter sind als die Beziehungen des logischen Quadrats, die der Lulus da gehabt hat. Da hat er diese vier Positionen und die kann er verdrehen und da hat er die Diagonalen und das war's. Aber bei Bruno ist alles möglich sozusagen an Beziehungen, was die Geometrie offeriert. Also das kann zum Beispiel so funktionieren, dass über verschiedene Orte hinweg die Bilder korrespondieren. So wie zum Beispiel hier. Das sind sogenannte Siegeln. Das vierte lassen wir weg. Das sind sogenannte Siegeln. Das ist die Figura Mentis, Figura Intellectus und Figura Amoris, also die Seele, der Intellekt und die Liebe. Das sind drei Archetypen sozusagen in der eigentlichen hermetischen Tradition. Also die unterscheiden sich von den Emanationen des Neuplatonismus und so. Und da kann man sehen, wie die sozusagen in Beziehung zueinander stehen. Das nächste Bild zeigt ein bisschen größer den Intellektus extra. Also man sieht immer wieder das Gleiche, Sie können da große Dreiecke erkennen, Sie können die zwei Rechtecke erkennen, die Kreise, wie die da eingeschrieben sind, die diese kleinen Kalotten heißen solche Abschnitte, die sich in dem anderen, in den anderen Bildern dann wiederholen. Also es kann aber auch umgekehrt, und das ist das Interessantere jetzt für uns, das sind sozusagen so Grundorte. Ja? Das, was für uns interessant ist, ist sowas. Wie sozusagen ein konkretes Bild, dadurch, dass es an so einen geometrisch definierten Ort gebracht wird, als Bild eine Struktur bekommt und man unterscheiden kann, was das für Figuren sind da, die, also das sind irgendwie Krieger, ne, also der Pfeil und Bogen und so, und der Baum und solches als Zentrum und welche Teile von dem Baum wohin schauen. Und das kann man dann, das hat alles eine Bedeutung, ne, natürlich, klarerweise. Da sieht man also, wie die Teile eines komplexen Bildes in Beziehung gesetzt werden zu Elementen aus einem Buchstabensystem auch und zugleich auch in einer geometrischen Anordnung, die man an einer anderen Stelle identifizieren und von dort her deuten könnte. Anstelle von Kreisen, die man gegeneinander verschieben kann, um solche Zusammenhänge sichtbar zu machen, hat Bruno oft einfach auch Tabellen verwendet, in denen man dann nachschlagen kann. Also wo dann sprachliche Ausdrücke in einer Konstellation notiert sind, die der geometrischen Aufteilung in dem Bild entspricht. Hier ist es ja so, dass die Konstellation aus dem Baum und diesen verschiedenen kleinen Szenen vor allem narrativ zu lesen wäre. Nicht? Man ist ja in Versuchung zu sagen, wenn man sich das anschaut, man sucht sich einen Anfangspunkt und schaut, ob das nicht einfach, das ist vielleicht nicht einfach nur ein statisches Bild, was da hereingelegt ist, sondern vielleicht auch so eine kleine Geschichte oder sowas, eine Mini-Geschichte. Ich kann da dazu keine Deutung abgeben, dazu muss man Spezialist sein und ich sage Ihnen, auch die Spezialisten streiten ununterbrochen darüber, was diese Sachen eigentlich heißen. Um das noch einmal ein bisschen deutlicher zu machen, verweise ich auf einen anderen Zusammenhang. Das kabbalistische Element bei Bruno manifestiert sich bei ihm vor allem auch darin, dass die Wörter eine größere Bedeutung bekommen als in der traditionellen rhetorischen Anwendung der Methode der Plätze und Bilder. Also Kabbalistik, eine Art Arithmetik oder eine Kombinatorik des Ausrechnens von Wörtern aus Buchstabenwerten heraus oder so. Und da hat ja das sagen die antiken Autoren eigentlich ziemlich übereinstimmend, dass es zu mühsam ist, dass es den Aufwand nicht lohnt, sozusagen für das Auswendiglernen Wort für Wort diese Methode zu verwenden, sondern man merkt sich eben Inhalte, Punkte, die man in der Rede anspricht und was man dort sagt, sinngemäß. Wenn es aber nicht mehr um den praktischen Zweck für den Redner geht, dann fällt ja dieser Vorbehalt weg. Jetzt ist es aber bei Bruno so, der hat da sehr interessante Systeme entworfen, dass die Wörter nicht Buchstabe für Buchstabe in Zahlen umgerechnet werden, sondern nach verschiedenen Methoden in Bilder übersetzt werden. Also da kommt jetzt die Kabbalistik mit der Gedächtniskunst in Kontakt. Die Buchstaben werden nicht in Zahlen umgerechnet und dann wird ausgerechnet, was kann das noch alles geheißen haben. Ne? Wie dekodiert man jetzt diese Zahl und dann hat man das, was Gott gemeint hat, wenn er dieses Wort verwendet hat oder so ähnlich. Sondern die werden in Bilder übersetzt. Eine solche Methode, die ziemlich skurril ist, da hat er mehrere miteinander konkurrierende Methoden erfunden, die besteht in der Zuordnung von Silben zu Bildelementen. Und diese Bildelemente, also Silben eines Wortes, werden als Bildelemente gedeutet und die werden dann zusammengesetzt, die Bildelemente, zu sowas. Sehr interessant, dass er sich da auf zweibuchstabige Silben beschränkt hat. Also da bleiben ihm natürlich immer Einzelsocken über, für die er dann eine Spezialbehandlung braucht. Ne? Das zeigt, dass er an der Schrift, nicht wie stark er an der Schrift orientiert ist. Also es geht um die Buchstaben. Ich zeige Ihnen da ein Beispiel, also nur so ansatzweise aus einem Aufsatz der bedeutenden italienischen Philosophiehistorikerin Ritas Thurlese. Das ist diese Schrift, De Imaginum Signorum et Idearum Compositione, das ist eine von den ganz späten Sachen aus dieser Periode von 1580 bis Anfang der 1590er Jahre. Das ist eine der spätesten mnemotechnischen Schriften von Bruno gewesen. Und das habe ich daher aus dem Buch jetzt herauskopiert. Das ist so ein Grundbild. Das ist eine geometrische Struktur für Silben, die mit dem Buchstaben A beginnen. Es geht um sozusagen die Umwandlung, das Beispiel ist an sich schon verblüffend irgendwie, es geht um die Umwandlung in Bilder des Wortes Artem, also den Akkusativ von Ars. Ja, das ist schon das Interesse daran, ausgerechnet den Akkusativ so eines Wortes extra zu behandeln, ist erstaunlich. Nicht? Aber es geht um das Wort Artem und man orientiert sich da an dieser geometrischen Struktur und in einer gewissen Weise gibt die rechte Tabelle, das ist jetzt eine Tabelle, die dupliziert in Tabellenform diese Struktur. Wenn man A hat, und das ist außerdem ein Fehler, es ist eben ein schwerer Fehler und es sind immer wieder Fehler in diesen Texten von ihm drinnen, weil er die sehr schnell ausgearbeitet hat, diese Sachen. Also hier würde eben ein R stehen. Hier müsste in Wirklichkeit ein R stehen. Also muss man dann in diesem Abschnitt nachschauen. Man muss hier das R suchen, weil R, der zweite Buchstabe, ist von dieser Silbe R. Ja? Und dann gibt es die zweite Silbe TE und dann eben dieses M, das so wie beim Wäschewaschen des Einzelsocken heute überbleibt, nicht? Aber für das er eine extra Behandlung haben muss. Also hier hat er eigentlich vergessen, dass er da ein R, und dann muss man da nachschauen und da kommt er auf Solium. Ein Solium, das ist ein Sitz, ein Platz oder sowas, glaube ich, sowas ähnliches. Ich lese Ihnen jetzt dann die Stelle vor, worauf er kommt nach diesem Verfahren, wie das Wort Artem sozusagen in Bilder übersetzt wird. Wo habe ich da dieses Beispiel? Das Bild für das Wort Artem geht so. Und jetzt denk, das ist natürlich nicht dasselbe, das ist was ganz anderes, aber man muss sich dann in Analogie zu sowas vorstellen. Also das Wort Artem wird memoriert in folgender Form. In einem Tempel steht ein Thron, auf dem sitzt ein Tempelherr, der durch einen Hund gebissen wird. Das Minimum, was man hier sehen kann, ist, dass sich die Sache schon sehr, sehr weit entfernt hat von dem, was die ursprünglichen Zwecke der Gedächtniskunst gewesen sind. Es ist nicht einzusehen, warum man so einen Wahnsinnsaufwand treiben soll, um dieses eine Wort Artem, das in der Rede vielleicht einmal vorkommt, auf diese Art und Weise zu kodieren. Das ist nicht das Interessante. Das, was wirklich interessant daran ist, ist eben die Konsequenz, mit der in ein Bild übersetzt wird und das Bild dann als Bild in eine Anordnung gebracht wird, die es aufgrund dieser geometrischen Beziehungen wirklich zu allem anderen in Beziehung bringt, ne? Tendenziell. Natürlich sind das unglaublich komplexe Sachen, wenn das dann realisiert wird und nichts davon funktioniert, wirklich. Aber die eine Folge ist eben die wirklich konsequente Transformation des Gedächtnissystems in eine Disziplin der Einbildungskraft, in eine Disziplin der Manipulation von Bildern. Und das Entscheidende bei Bruno, damit muss ich halt jetzt für heute aufhören, das Wichtige, das ganz Entscheidende für die Philosophiegeschichte quasi dieser Periode liegt natürlich darin, dass er diese Fähigkeit der Bildmanipulation, dass die jetzt nicht in einer willkürlichen oder in einer nur beanspruchten oder irgendwie willkürlich behaupteten Weise eine Struktur des Kosmos wiedergeben soll, sondern dass er das unterbaut hat mit einer Erkenntnistheorie. Und da hat ihm dieser Satz des Aristoteles eben so geholfen, dass alles, was wir denken, wir in Bildern denken. Wir haben von den Sachen sowieso nichts anderes als Bilder. Und es handelt sich bei dieser ganzen Geschichte um die Wiederfindung einer Struktur der Welt aus der Struktur der Bilder. Manche von diesen Figuren bezeichnet er als Umbre. Die erste wichtige Schrift in dieser Periode, wo er sich damit beschäftigt, heißt auch De Umbris Idearum. Nicht? Das sind sozusagen Schatten. Und er interpretiert seine Philosophie als den Versuch, aus der Gesetzmäßigkeit der Beziehung zwischen Schatten, denkt man natürlich jetzt ganz stark an das Höhlengleichnis, freihändig sozusagen zu rekonstruieren, eine Struktur der Bilder, der Anordnung und dann letztlich der Sachen, wie sie in der Welt sind. Also es stellt einen explizit erkenntnistheoretischen Anspruch. Er sagt, auf der Basis sozusagen platonischer Annahmen kann ich behaupten, dass letztlich, wenn das perfektioniert wird, dieses System, eine Entsprechung zwischen den Wörtern und den tatsächlichen Relationen in der Welt hergestellt werden kann. Wobei man schon natürlich sagen muss, dass ein großer Abstand besteht zwischen diesem Projekt und Carnaps logischen Aufbau der Welt im frühen 20. Jahrhundert. Aber man muss in einer gewissen Weise die Sache auch in einen Zusammenhang bringen und in einem Zusammenhang sehen zu können, damit man mit diesen Dingen zurechtkommt. Also ich mache da für heute Schluss, vielleicht einen ganz klitzekleinen Nachtrag, aber das weiß ich gar nicht. Und ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich doch weitermachen möchte mit einem Anschluss an dieses Thema Bilder und daher eben nicht über das kollektive Gedächtnis zuerst, obwohl wir da ja auch Anknüpfungspunkte jetzt gehabt hätten, sondern über den Henri Bergson ein bisschen was sagen werde als nächsten Programmpunkt.